Cybersecurity entschlüsselt. Der Podcast für alle, die von Sicherheit mehr verstehen wollen. Mit Johannes Bauer und Reinhold Benteler.
Hey, guten Abend, Johannes.
Hi, Reinhold.
Los geht's. Nachdem das mit Leslie nicht geklappt hat, mit Leslie und dir, ist ja jetzt klar eigentlich hier, wir Best Friends, BFF und so, ne?
Ja.
Okay, sehr gut. Du hast ein Netzwerk zu Hause, ne? Dein eigenes kleines Heimnetzwerk und ich habe ein eigenes kleines Heimnetzwerk, ne? So hier mit meinen Gerätchen und so weiter und so fort. Mhm. Sag mal, jetzt, wo wir BFFs sind, warum schließen wir die eigentlich nicht zusammen?
Warum eigentlich nicht? Warum sollten wir die dann zusammenschließen? Was wollen wir denn tauschen an Daten?
Naja, das ist ein größeres Netzwerk. Wir könnten Dateien austauschen und so weiter und Spiele miteinander spielen und so. Also sowas zum Beispiel.
Wir können Konkurrenzprodukt zum Internet machen. Dann muss ja, die Telekom genau bei uns kommen und fragen, ob sie pairen darf.
So könnte das werden, ne? Also wenn das ein Erfolgsmodell ist und es immer größer wird. Ich meine, vielleicht hast du auch Kumpels oder sowas, die wir auch damit reinnehmen könnten
in das Netzwerk. Das kann ich nicht machen, Reinhold, weil ich glaube bei dir, da hängen so Apple-Geräte und die sind ja notorisch mit lauter Viren, Würmern und Trojanern infiziert.
Wie bitte?
Und ich will nicht, dass sie in mein exzellentes, sicheres Linux-Netzwerk rüber schwappen.
Wow, okay. Vielleicht will ich nicht bei dem Netzwerk, weil da so viele Sachen drin sind und bestimmt auch total viele Leute mit ihren Geräten. Jedem Besucher gibst du deinen WLAN-Code und alle kommen rein in dein Netzwerk, alle dürfen ins Internet und surfen und so weiter. Und die werden dann ja auch alle bei mir drin. Hätte ich auch keinen Bock drauf.
Ja, das ist ein freies Netzwerk. Free Public Wi-Fi.
Aber angenommen, wir würden den Plan doch verfolgen, weil wir sagen irgendwie, naja, das ist vielleicht doch praktisch oder sowas. Würdest du dann quasi, wenn wir die Netzwerke zusammenschließen über so einen Tunnel oder so, würdest du dann einfach dem voll vertrauen, was dann von mir kommt?
Naja, das ist ja eine Frage, das müssten wir organisatorisch klären, würde ich jetzt mal sagen. Also,
wie meinst du das?
Das ist ja nur eine Frage, wie ich meinen Tunnel konfiguriere. Ob ich da konfiguriere, dass der alles durchlässt oder halt vielleicht nur manches.
Mhm. Also ich habe einen Drucker in meinem Netzwerk und ich kann da zum Beispiel von meinem Handy ausdrucken. Und wenn wir unsere Netzwerke jetzt zusammengeschaltet hätten, könntest du natürlich auch drauf drucken. Ich glaube, das wäre für mich ein Thema, wo ich sagen würde, weiß nicht, am Ende habe ich dann am nächsten Morgen irgendwie hier alle Tinte verbraucht und alle Blätter leer.
Bist du so knausrig mit deinem Papier oder wie oder was?
Das ist nicht billig, so ein Tintenstrahldrucker, so ein Roller.
Also du würdest den Zugriff zu deinem Drucker mir sperren?
Ja, ich glaube schon.
Boah.
Also du könntest gern bei mir
was
in mein Netzwerk.
Was ist das für eine Freundschaft, die wir führen, Reinhold?
Du eine sehr privilegierte, weil auf alles andere dürfst du ja zugreifen, aber mein Drucker ist mir heilig.
Aber ich könnte dann auf deinen Lautsprechern irgendwas remote abspielen.
Ja, das wäre witzig. Also das kann ich mir gut vorstellen. Ja, aber da wäre es mir wichtig, wenn du auf meinen Lautsprechern was abspielst, dass das nur bestimmte Songs sind, die du darauf abspielen kannst. Also ich definiere im Grunde vorher so eine Top 10 und da kannst du dann welche abspielen von.
Okay.
Genau. Unser heutiges Thema ist Zero Trust, Zero Trust Architektur. Und ich will da so ein bisschen einleiten mit diesem Beispiel, worum es sich eigentlich handelt und was mit diesem Ansatz gelöst werden soll. Bei Zero Trust geht es darum, dass zum Beispiel für Unternehmensnetzwerke, die eben immer größer werden, die nicht nur daraus bestehen, aus einem großen Netzwerk an einem Standort, sondern auch aus Remote Locations, also aus anderen Standorten, die zusammengeschaltet sind oder Leuten, die aus dem Homeoffice arbeiten und so weiter oder auch Anwendungen, die in der Cloud sind, also in einem großen Verbund von Usern, von sogenannten Assets, wie eben Computern, Handys, Drucker und so weiter, wie man das noch gut verwalten kann. Und Zero Trust ist jetzt eben ein Ansatz, der, wie der Name schon sagt, das Vertrauen grundsätzlich erstmal in Frage stellt. Ich habe eine Vorstellung, was mit Vertrauen gemeint ist, aber ich will dich jetzt mal fragen, was deine Vorstellung davon ist, was mit diesem Trust bei Zero Trust gemeint ist.
Also prinzipiell ist die grundlegende Idee ja jetzt nicht unbedingt bahnbrechend und auch nichts Neues, dass man kein implizites Vertrauen in Entitäten hat. Also genau das, was du sagst, ne? Jemand ist in meinem Netzwerk und deswegen glaube ich, dass der gutartig ist. Das ist eine der Grundsätze, die bei Zero Trust überhaupt nicht angenommen wird oder das sogar das Gegenteil wird angenommen. Es ist mir eigentlich wurscht, woher jemand kommt. Der muss sich quasi neu ausweisen, der muss sich neu anmelden, der muss sich Vertrauen verdienen, der bekommt es nicht geschenkt aufgrund seiner Herkunft einfach. Und im Prinzip wird per Default eher misstraut, auch wenn jemand in einem lokalen Netzwerk ist. So würde ich das jetzt mal umreißen.
Ja, sehe ich genauso. Also sinnbildlich ist es halt, dass in dem Unternehmensnetzwerk, das ich habe und wo ich davon ausgehe, na, ich bin da einmal eingeloggt, ich habe ja meinen Rechner eingesteckt, zack, und dann kann ich auf Applikationen zugreifen wie ein SAP oder wie ein Outlook oder sonst irgendwas, dass ich davon weggehe und mir vorstelle, okay, das könnte genauso gut ein Angreifer sein, ja, weil die Komplexität von meinem Netzwerk einfach so groß geworden ist, dass das ist eine, also dass es potenziell schwer verwaltbar ist, weil es einfach viele Punkte gibt, an denen ich solche Einstellungen treffen muss, damit nur vertrauenswürdige Anwender oder Geräte in mein Netzwerk kommen. Und das andere ist, dass eben die Sicherheitslücken, über die wir auch schon gesprochen haben, im Prinzip zunehmen, also potenzielle Angriffsvektoren einfach grundsätzlich da sind und man davon ausgehen muss, die werden auch ausgenutzt. Also das sind die zwei Sachen, von denen man einfach ausgehen muss. So, dass man im Grunde besser sagt, okay, ich gehe potenziell einfach davon aus, es ist ein Angreifer in meinem Netzwerk.
Genau, also so das sind so die Grundprinzipien. Jetzt, wenn wir von meinem exzellenten kleinen Linux-Netzwerk hier sprechen, dann habe ich ja da mehrere Computer, auf denen läuft überall ein kleines Linux. Und wenn ich mich von dem einen ins andere einloggen will oder wenn ich Dateien rüber kopieren will, dann verwende ich da prinzipiell schon sichere Protokolle, also zum Beispiel SSH oder eben SFTP. Ist das jetzt schon ein Zero-Trust-Netzwerk, deiner Meinung nach?
Nee, meiner Meinung nach ist es noch nicht ein Zero-Trust-Netzwerk, weil die Frage ist, ob du mit SSH beispielsweise dich nur über ein Zertifikat authentifizierst oder ob du dabei auch dein Benutzername, Passwort eingibst, ob du auch Multifaktor-Authentifizierung verwendest, ob deine Anwendung tatsächlich im Internet steht oder eben in deinem lokalen Netzwerk. Und dann eigentlich auch noch mal relevanter, ob bei dem Zugriff tatsächlich geprüft wird, ob du mit all diesen Ausweismerkmalen tatsächlich auch das tun darfst, was du gerade versuchst zu tun. Also wenn du jetzt eine Datei kopierst auf ein bestimmtes Netzlaufwerk, ob du diese Berechtigung auch hast.
Aber das wird doch bei meinem Linux immer geprüft. Da haben wir noch Rechteprüfung ist da doch drinnen. Ich logge mich ein, ich habe einen Benutzer, ich mache ja nichts als Root. Das sind ja alles unprivilegierte Benutzer. Die haben ja schon bestimmte Rechte auf dem Zielsystem, in dem Dateisystem und so weiter. Mhm. Aber ich glaube, das, worauf du raus willst, sind die Policies, ne? Die ich nicht habe in meinem System, oder?
Also zu den Nutzern möchte ich auch noch was sagen. Wenn du jetzt einen zweiten Server hast, hast du da den gleichen Benutzer?
Ich habe prinzipiell heißt der Benutzer identisch auf meinen ganzen Systemen, aber die sind jetzt nicht irgendwie über NIS oder NIS Plus oder sowas zusammengeschaltet. Also das sind alles eigentlich separate Benutzer, die halt zufällig denselben Namen tragen.
Genau. Und das ist ja nicht so geschickt, oder? Das ist nicht so clever. Wenn du jetzt mit einem Benutzer in deinem Netzwerk auf verschiedene Dienste zugreifen willst, also zum Beispiel auch einen Drucker, wenn du jetzt einen Drucker hättest, also du hast deine zwei Server und einen Drucker, dann möchtest du das doch immer unter einem Benutzerkontext machen. Du möchtest dich nicht jedes Mal, auch wenn er gleich heißt, deinen User auf den unterschiedlichen Systemen, jedes Mal neu authentifizieren.
Doch, ich möchte mich eigentlich jedes Mal neu authentifizieren, weil das maßgebliche Merkmal, mit dem ich mich auf einem anderen System einlogge, das ist mein SSH-Schlüssel. Und wenn ich den habe, dann habe ich da Zugriff drauf. Und eigentlich will ich ja genau nicht, dass ich eine zentrale Instanz habe, wie so einen ranzigen LDAP-Server, der mir einmal Credentials gibt und dann kann ich mich frei in dem Netzwerk bewegen. Das ist doch eigentlich genau das Gegenteil. Eigentlich beschreibe ich doch das bessere Zero-Trust-Modell gerade, oder nicht?
Naja, das reicht nicht aus. Also wenn du deinen einen Nutzer hast, das ist ja schön, also das ist gar nicht mal so schlecht. Aber die Frage ist natürlich, was kannst du dann tun? Und da geht es jetzt um Policies, also um die Richtlinien. Also, was du mit deinem User, wenn du dich ordentlich angemeldet hast, dann tatsächlich in deinem Netzwerk tun kannst. Und da wäre es doch geschickter, wenn du dich mit deinem User anmeldest und sagen kannst, also du darfst auf Server 1 zugreifen, Server 2 zugreifen und du darfst auch noch drucken.
Also auf welcher Ebene würde so eine Granularität technisch stattfinden? Ja, also wären es jetzt Firewall-Regeln, reden wir jetzt hier von, ich darf auf einen bestimmten Dienst nicht zugreifen, wenn ich mich authentisiert habe, oder reden wir von Verzeichnisrechten, ich darf in ein bestimmtes Verzeichnis reinschreiben oder halt nicht, oder was genau meinst du damit?
Ich sehe da keine Einschränkungen. Du kannst alles damit im Prinzip umsetzen. Du könntest in dieser Policy sagen, Johannes darf schwarz-weiß drucken, Johannes darf farbig drucken, Johannes darf auf Server 1 alles machen, auf Server 2 darf er nur Dateien ablegen, und zwar nur in diesem Verzeichnis. Ist doch kein Problem.
Okay. Wie würdest du, also wenn du mir jetzt hilfst, ich stelle dich als mein Sys-Admin an bei mir und du musst jetzt mein kleines Linux-Netzwerk auf einen Zero-Trust-Standard heben. Was?
Nichts lieber als das.
Ja, was? Was würdest du denn, wie sähe das denn technisch aus? Was müsste da vorhanden sein? Also ich meine, mein Drucker, der kennt sich nicht mit Policies aus, der kann das nicht. Ja, also das bedeutet, da muss ja irgendwo Code laufen, der so eine Prüfung durchführt und dann eine Entscheidung trifft und die dann eben auch durchsetzt. Wie wäre das denn dann konkret?
Naja, also Zero Trust beschreibt, dass eben um eine Zero Trust Architektur aufzubauen oder die Komponenten von der Zero Trust Architektur beinhalten eben dann auch eine Stelle, eine Komponente, in der eben diese Policies gepflegt werden, also in der diese Richtlinien zusammengefasst werden und wo die dann auch administriert werden können. Das heißt, ich würde jetzt eben eine Anwendung entsprechend machen, in der das alles gepflegt werden kann. Das ist das eine. Und das andere wäre dann tatsächlich Komponenten in das Netzwerk bringen, also auf die Applikation, auf den Drucker, die gegen diese Policies prüfen würden. Und du brauchst eine Komponente, die dich eben beispielsweise authentifiziert, deinen Computer auch authentifiziert mit einem Zertifikat gegen eine Stelle, wo du dann eben anfragst über diese Komponente, die du auf deinem Gerät hast, ist von wegen, ey, du authentifizierst dich erstmal und dann willst du dich autorisieren für einen Schwarz-Weiß-Druck auf deinem Drucker.
Das klingt aber jetzt für mich irgendwie ja schon ein bisschen gefährlich. Also du willst ein Problem lösen, du sagst, okay, gut, ich will im Endeffekt feingranular irgendwelche Policies in einem ganzen Netzwerk global enforcen und deine Lösung ist, du stellst dir ein zentrales System hin, das die absolute Allmacht hat über das komplette Netzwerk, wo alles verwaltet ist, wo du einen Single Point of Failure hast. Wenn der geknackt wird, dann ist alles im Arsch in dem Netzwerk und sagst dann, und das ist sicherer.
Also erstmal, das ist nicht mein Ansatz, sondern das ist Zero Trust Architektur. aber ich tue jetzt mal so, als ob ich Zero Trust wirklich super gut finde. Dann würde ich dir tatsächlich sagen, ja, ich würde das so machen und ich würde diese Komponente richtig gut absichern. Erstens, zweitens hoch verfügbar machen, damit sie eben Angriffen standhält. Und drittens natürlich auch dafür sorgen, dass es organisatorisch sicher wird. Das heißt, eben Änderungen müssen versioniert sein und sicher abgelegt werden. Die Leute, die daran arbeiten dürfen, da muss ein Prinzip dahinter sein, ein Vier-Augen-Prinzip, whatever, ja. Also sichere Prinzipien, die eben das verfolgen. Es muss regelmäßig kontrolliert werden auf einer organisatorischen Ebene und so weiter. Weil ich sehe darin immer noch den Vorteil gegenüber diesem dezentralen Management. Also du hast deine 598 Firewalls, die alle unterschiedliche Settings haben, mit unterschiedlichen Firmwares drauflaufen und so weiter. Die erlauben, dass irgendwelche Clients ins Netzwerk reinkommen und du vertraust denen einfach. Du sagst, ja, bist mal drin und alles fein. Du darfst hier auf meinen Drucker und mal ordentlich ins Seiten raushauen. Weißt du, was ich meine?
Also ich verstehe es schon, ja. Also so ein dezentrales System kann halt schon leicht chaotisch werden. Und gerade Firewall-Regelsets, das stimmt natürlich schon auch. Wenn die dezentral verwaltet werden, das mache ich bei mir gerade so, dann sind die vielleicht nicht immer überall konsistent. Ja, ich habe hier mal vielleicht eine neue Regel eingefügt oder da und irgendwo anders habe ich die vergessen. Aber ich finde, der Charme an so einem dezentralen Netzwerk ist trotzdem noch, und das ist auch der Grund, warum ich zum Beispiel kein NIS oder NIS Plus oder so einsetze. Das Problem ist halt Komplexität. Also Komplexität ist der Feind von Security. Und also ich sehe dieses Zero Trust einfach sehr kritisch, weil sie versuchen, ein Problem zu lösen, das es zweifelsohne gibt. Ja, aber sie stellen sich dann eine Komponente hin oder die Firmen, die dir das verkaufen wollen, versuchen dir so eine Komponente zu verkaufen. Und die behaupten halt einfach, das ist halt mega sicher, ja. Das ist genau dieser Claim, den halt auch so Virenscanner-Hersteller haben, ja. Uns kannst du vertrauen, alle anderen machen das scheiße, aber wir machen das halt mega gut und hier, da kannst du dich einfach beruhigt zurücklehnen, musst dir keine Sorgen machen. Und da bin ich immer skeptisch, weil komplexe Software ist schwierig zu schreiben, komplexe Software, die sicherheitskritisch ist, die schwierig zu schreiben ist und dann vielleicht Fehler hat, ist halt gleich ein Riesenproblem, ja.
Ja, ich stimme dir da total zu und jetzt fällt es mir schwer, die Zero-Trust-Architektur zu verteidigen, weil ich noch was Zusätzliches reinbringen will und ich wollte es eigentlich erst am Ende sagen. Ich meine, es ist ja so, wie du sagst, es gibt Hersteller, die das anbieten. Also sei es jetzt ein Google mit BeyondCorp oder wie auch immer es heißt oder ein Microsoft oder was weiß ich was, ja. Und du begibst dich damit halt auch wieder in eine Abhängigkeit und zwar eine Abhängigkeit von einer deiner wichtigsten Komponenten. Ja, also dein zentrales Tool, um irgendwie alles zu steuern, was Sicherheit anbelangt, das gibst du dann in diese Hände. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, diese Komplexität einfach aus der eigenen IT raus zu managen, ist halt nicht ohne. Ja, was dazu kommt meiner Meinung nach ist, ich habe jetzt gerade das Beispiel mit den Firewalls gebracht. Das sind ja nicht nur die Firewalls. Es ist alles, was in deinem Netzwerk ist. Also deine Anwendung, deine Zeiterfassung, dein XY, Tracking-System, SAP, weiß der Geier was. Da musst du ja dafür sorgen, also wenn du grundsätzlich mal zustimmst, dass es immer sein kann, dass ein Angreifer in deinem Netzwerk ist, musst du das ja alles absichern, ja, grundsätzlich. Und du bist halt verleitet dazu, wenn du sowas nicht machst, also wenn du die Zero Trust eben nicht grundsätzlich hart verfolgst, bist du verleitet dazu, naja, ich bin ja doch in einem sicheren Netzwerk und da wird schon nichts passieren oder na, das mache ich vielleicht in einem halben Jahr oder in einem Jahr, dass ich dann irgendwie Single Sign-On umsetze oder so und so weiter.
Also prinzipiell gehe ich bei meinem Netzwerk jetzt konkret zu Hause, schon auch davon aus, dass sich ein Angreifer hier drin befinden könnte. Ja, also mein Netzwerk konkret hier hat gewisse Perimeter, ja, also gewisse Zonen. Ja, es hat eine WLAN-Zone und die ist halt nicht reingebritscht in mein lokales Netzwerk. Also selbst wenn es einem Angreifer gelingen würde, in mein WLAN reinzukommen, dann würde der nicht auf meine Dienste kommen, beziehungsweise, stimmt nicht ganz, der kommt selektiv auf einzelne Dienste. Also weil ich nämlich, wenn ich meinen Laptop habe, da möchte ich per SSH auf meinen Computer kommen. Ja, und das habe ich halt freigeschaltet. Aber das ist eine manuelle Sache. Aber prinzipiell ist es, glaube ich, schon so, dass es bei mir jetzt bis tatsächlich auf meinen Drucker, weil der bietet es halt einfach nicht an, irgendwie sichere Authentifizierung und Verschlüsselung und so weiter, sind eigentlich alle Geräte verlangen Credentials. Keines sieht nur einfach, ah ja, da kommt, guck, das ist von dem Rechner, dem ich vertraue und deswegen lasse ich den rein oder deswegen stelle ich dem Daten bereit, ja.
Mhm. Aber würdest du sagen, das skaliert?
Auf keinen Fall. Nee, auf keinen Fall. Natürlich, das skaliert überhaupt nicht. Das skaliert überhaupt nicht. Also, und das ist ja in der Informatik oft so, ja. Das hatten wir ja bei den großen Zahlen auch, ja. Jedes Problem, das du einfach um eine Größenordnung größer machst, ist schon wieder ein anderes Problem. Und so ein Heimnetzwerk mit, ich habe hier vielleicht jetzt 20, 30, 50 Knoten, ja, also Endpunkte, das geht noch, das ist noch kein Problem. Aber klar, wenn du da jetzt 200 oder 500 oder 2000 oder 5000 draus machst, da brauchst du schon einen anderen Ansatz. Ich sehe das nur einfach halt sehr kritisch dann zu sagen, okay, und deswegen bezahle ich jetzt irgendwelche, also wenn du nach Zero Trust suchst, ja, dann findest du halt ganz viel so Corporate Zeug. Das macht mich immer schon ganz nervös. Da stellen sich mir schon so ein bisschen die Nackenhaare auf, wenn die alle dir versuchen zu erzählen, das ist mega gut, das ist ein Paradigm Shift. Ich habe gleich das Erste, was du findest, das ist so ein White Paper. Oh, das ist voll der Paradigm Shift in Security. Da denke ich mir dann schon, ey, Alter, was, na, das sind irgendwie, und dann ist die Frage, was wollen die? Was wollen die mir andrehen? Und sie wollen dir halt irgendwelche Dienstleistungen verkaufen oder Appliances oder ich weiß es nicht. Da bin ich halt einfach immer nur irgendwie vorsichtig.
Ja, also absolut berechtigt, denke ich mal. Jetzt haben wir aber die Kritik schon vorweg genommen. Ich glaube, wir sollten noch mal, ja, das ist total okay. Lass uns noch mal zurückgehen auf die zentralen Eigenschaften von so einer Zero-Trust-Architektur. Wir haben jetzt schon das ein bisschen angerissen, aber das war, glaube ich, noch nicht so essentiell. Also ich finde, ein wesentlicher Punkt ist dann tatsächlich, an einer zentralen Stelle zu entscheiden, ob der User mit diesem Gerät aus zum Beispiel einer bestimmten Netzwerkzone, also damit meine ich aus einem bestimmten Land, zu einer bestimmten Uhrzeit Zugriff bekommen darf, in dem Netzwerk, in dem Unternehmensnetzwerk jetzt zu drucken oder vielleicht ein besseres Beispiel auf die Finanzbuchhaltung zuzugreifen. Und das ist eben dann ein Algorithmus, der an der Stelle abläuft, den man vielleicht so vorher auch nicht hatte, in dem Setup, wie du es jetzt vielleicht angerissen hast, dann tatsächlich da einen Entscheidungsalgorithmus ablaufen zu lassen, so von wegen die Kriterien, die ich gerade eben nannte, oder auch dynamische Entscheidungskriterien, die vielleicht, ich hasse es zu sagen, aber ich finde die Idee nicht schlecht, eine Art künstliche Intelligenz dran zu hängen. Bei dir explodieren wahrscheinlich jetzt gerade im Gehirn
die Synapsen.
Sämtliche Synapsen, genau. Aber vielleicht ein anderer Punkt, den du eher akzeptieren könntest, wäre auch da in diese Entscheidung mit einzubeziehen, was es aktuell für Threats gibt, also für Bedrohungen. Ein Beispiel, zurück zu dem Drucker. Wenn bekannt wird, dass dieser Drucker, auch wenn der toll abgesichert ist und integriert ist in die Zero-Trust-Architektur, eine Verwundbarkeit hat in dessen Firmware, könnte man ja das mit einbeziehen in die Entscheidung, ob jetzt in dem Moment darauf zugegriffen werden darf oder nicht oder ob man das besser rausnimmt aus dem Netzwerk.
Okay, aber dann musst du auch beantworten, also wenn du sowas machen willst, ja, das ist ein legitimer Punkt. Da muss ja jetzt mein Drucker, wenn ich den einfach in so einen ganz normalen Switch in meinem Netzwerk reinhänge, dann kann da prinzipiell jedes Gerät auf jedes andere zugreifen. So, wenn ich davon ausgehe, dass ein Angreifer sich auch auf meinen Switch klipst, ja, dann bedeutet das also, ich muss irgendwie Netzwerktraffic blockieren und dieser Netzwerktraffic, der darf erst gar nicht zu dem Drucker kommen, weil auf meinen Drucker, der ist 10 Jahre alt, den kann ich nicht updaten, der wird nicht mehr gepatcht. Das bedeutet, was läuft da für Software? Wo läuft die? Ist es eine Hardware-Appliance, die in meinem Netzwerk ist? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Vielleicht war das ein schlechtes Beispiel, aber ja, das könnte dann eben sein, dass es ein gemanagter Switch ist, der eben sowas kann dann. Also der in dem Moment sowas abschalten kann, ja. Aber ich glaube, das war ein schlechtes Beispiel. Also vielleicht die Bedrohungsszenarien oder sowas könnte sein, dass von einer bestimmten IP-Range festgestellt wird, dass von dieser Range Angriffe kommen könnten, die so aussehen wie irgendwie legitime Anmeldungsversuche. Okay, lass mir das mal durchgehen, ja? Auch wenn man das vielleicht irgendwie aussortieren könnte. Aber sowas könnte dann schon ein valider Grund sein, zu sagen, okay, wenn ich das jetzt entdecke oder sowas, ich lasse diese Zugriffe lieber nicht in mein Netzwerk rein, ja? Und wenn du das zentral gemanagt hast und relativ schnell darauf reagieren kannst, also dass du solche Entscheidungen in deinen Entscheidungsbaum mit reinnehmen kannst, lasse ich diesen Zugriff rein oder nicht, denke ich schon, dass es einen gewissen Vorteil haben könnte. Als dass du jetzt beispielsweise die Firewall-Regeln all deiner Firewalls, die du hast, versuchst schnell mal anzupassen.
Ja, also das Beispiel, das du da nennst, das halte ich schon für nachvollziehbar. Die Basis, um das, worüber wir uns jetzt hier die ganze Zeit unterhalten, ist ja so eine NIST Special Publication, die NIST SP 800-207.
Sag nochmal kurz, was die NIST ist.
Die NIST ist die Physikalisch-Technische Bundesanstalt für die USA, nur mit mehr Budget. So erkläre ich das immer. Also die NIST ist das Pendant zur PTB und die machen halt auch Standardisierung von Cybersecurity-Zeug. Die haben zum Beispiel AES standardisiert, den Advanced Encryption Standard und so weiter und so fort. Natürlich in enger Absprache mit der NSA. Die NIST prinzipiell, die machen schon ein paar Sachen, die sind sehr, sehr gut. Also die haben gerade in diesen Special Publications viele Dokumente, die sind wirklich sehr wertvoll und auch international anerkannt. Und die haben eben auch eins geschrieben zu Zero-Trust-Prinzipien, Zero-Trust-Architecture. Und die nennen das, diese zwei Punkte, bei denen das gemacht wird, den Policy Decision Point, PDP, und den Policy Enforcement Point, PEP. Und das sind im Endeffekt, ne, das ist genau diese zentrale Stelle, die die Entscheidung trifft, diesen Entscheidungsbaum, den du genannt hast, und die Policy wird dann halt enforced. Naja, keine Ahnung, wenn das eine Appliance ist, eine Firewall, dann blockiert die vielleicht irgendwelche Pakete oder so. Das, was ich jetzt als relativ problematisch sehe, ist, das kann man mit Sicherheit genauso umsetzen, wie du es beschrieben hast, und das wäre wahrscheinlich auch keine gute Idee, aber was auch eine Möglichkeit ist, wie das umgesetzt wird, ist, dass man halt auf jedem Rechner so ein Agent installiert. Ja, und dieser Agent, der ist die ganze Zeit im Kontakt mit dem PDP, also mit dem Policy Decision Point, und fragt ihn an, darf der das, sollen wir das und so weiter, sollen wir jetzt hier Traffic so zulassen oder nicht? Und das ist halt eher so dieses Szenario Virenscanner, das ich da sehe, ja. Also, nicht falsch verstehen, ja, ich sehe da durchaus Aspekte, die sinnvoll sind und die wichtig sind, aber das driftet dann halt gerade, wenn man sich dann so die White Papers anschaut, halt oft in so Buzzwording ab und in so Scammer oder so Schlangenölverkäufer, die einem halt irgendwas andrehen wollen, ja, installiere hier den neuen exzellenten Policy Decision Point Agent auf dein System und dann ist alles gut. Also da muss man halt auch, glaube ich, genau hingucken, was ist jetzt gemeint jeweils.
Richtig, ja. Also sehe ich genauso. Ja, wie gesagt, mir fällt schwer, jetzt voll der Verfechter von Zero Trust zu sein und gebe dir da natürlich recht. Was auch noch genannt wird, was man vielleicht auch noch ergänzen sollte, ist zu diesen Passwords, ist natürlich auch dieses Grundsätzliche, die Sicherheit zu verstärken der Authentifizierung. Das heißt also, dass wenn Geräte sich dann authentifizieren an den Applikationen, dass die dann typischerweise mit einem Zertifikat kommen, Username, Passwort und Multifaktor-Authentifizierung, also dass sowas auch verstärkt wird und dass es auch prinzipiell möglich ist, Geräte, die man eben dann zu Hause hat, dass man die eben von zu Hause aus installieren kann, also ins Unternehmensnetzwerk dann reinbringen kann. Also solche, wie soll man sagen, solche User Experience-Geschichten, um das zu verbessern. Also das gehört auch alles mit dazu, zu diesen Konzepten. Das liest man oft dann bei diesen Anbietern von sowas. Ne? Hm. Und das ist schon auch ein wesentlicher Aspekt, wenn du den Leuten es einfacher machst, grundsätzlich reinzukommen und nicht diese ganze Trouble mit, ich muss nochmal ins Unternehmen, damit ich mal VPN installieren kann, damit ich E-Mail-Verschlüsselung zum Laufen bringe und so weiter. Ich denke, das gehört mit zu dem großen Bündel und das hat schon auch seine Rechtfertigung.
Ja, also
da kannst du jetzt nichts gegen sagen.
Ich meine, ich habe ja jahrelang in einem Unternehmen gearbeitet, wo das ganz schwer war, freien Internetzugang zu bekommen. Und ja, wenn man das dann los ist, da freut man sich als Mitarbeiter.
Ja, und die Welt dreht sich halt weiter. Ne? Also es geht halt einfach in Richtung Clients, die eben im Internet sind, Applikationen, die im Internet sind und eben nicht mehr diese Einschränkungen auf dieses sehr, sehr komplexe, in ultra viele Zonen aufgeteilte Unternehmensnetzwerk mit vielen Standorten und so weiter.
Ja.
Das ist einfach so. Ich glaube, das kann man auch nicht zurückdrehen.
Nee, auf jeden Fall. Und so diese Core-Prinzipien von Zero Trust, also dass ich quasi in meinem lokalen Netzwerk alles trotzdem verschlüssel, obwohl ich ja davon ausgehe, dass es trotzdem ein geschütztes Netzwerk ist. Mhm. Aber das ist ja sinnvoll, ja. Und dass ich davon ausgehe, dass sich ja Nutzer gegeneinander authentifizieren müssen, auch in diesem lokalen Netzwerk, das ist ja auch sinnvoll auf jeden Fall, ja. Ich glaube, bei ganz vielen Unternehmen vermutlich auch eher kleine und mittelständische Unternehmen, ist schon das eigentlich dieser Paradigmenwechsel, ja, weil das halt eigentlich nicht üblich ist, ja, warum soll ich in meinem Netzwerk jetzt HTTPS verwenden und SSH und so und lauter solche Sachen machen, das kostet ja nur Performance und so, gibt ja keinen Grund dafür, aber das ist, finde ich, schon sehr sinnvoll, ja.
Ein Aspekt ist noch, dahin zu kommen, also zu diesem Zero Trust, wird auch oft beschrieben, okay, welche Migrationsstufen gibt es dann? Und da wird halt auch oft von einem hybriden Ansatz gesprochen. Wenn ich jetzt an so ein mittelständisches Unternehmen denke, das du vielleicht auch im Kopf hattest, mit einer Produktionshalle und wo dann eben die Maschinen unter Umständen auch vernetzt sind, wo der Netzwerkverkehr dann eben noch nicht verschlüsselt ist, gibt es bestimmt auch Ansätze, dann eben das zu kapseln und dann trotzdem reinzubringen oder die Office-Worker mit ihren PowerPoint-Präsentationen schon mal in die Cloud zu schicken, was auch immer. Also oft wird auch beschrieben in diesen Papers eben, wie man dann so Stück für Stück dahin kommt.
Also, Reinhold, ich glaube, für heute haben wir das Thema Zero-Trust-Architektur eigentlich ganz erschöpfend behandelt und vielleicht ein paar interessante Denkanstöße gegeben. Wenn ihr in eurem Unternehmen vielleicht Zero-Trust umsetzen müsst oder das umsetzen dürft oder wenn eure Arbeitsbedingungen besser oder schlechter geworden sind, dadurch, dass es bei euch durchgesetzt wurde, dann schreibt uns doch eine Mail. Wir würden das super gern hören, was euch so bewegt und was ihr dazu denkt. Ist das jetzt nur ein Buzzword oder haben wir einfach keine Ahnung und haben das alles missverstanden? Schreibt uns eine Mail an mail@cybersecurity-entschlüsselt.de. Wie sieht es jetzt aus? Vernetzen wir jetzt unsere Netzwerke oder nicht?
Ich würde sagen, da reden wir noch drüber.
Okay, es muss organisatorisch erstmal geklärt werden. Auf C-Level.
Auf C-Level.
So machen wir es. Alles klar.
Johannes, schönen Abend.
Dir auch. Mach's gut, Reinhold. Ciao.
Ciao.